In der Reihe über die Josefsgeschichte ist der Herr Pfarrer Schäffbuch letztes Mal bis zum Kapitel 39 gekommen, bis Vers 18. Und wir wollen jetzt vom Kapitel 39 zunächst nochmal die letzten Verse ab Vers 19 bis 23 lesen und das miteinander behandeln. Und dann kommt noch das Kapitel 40 dran. Also 1. Mose 39 ab Vers 19. Als der Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte und sprach, so hat dein Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig. Vielleicht noch zur Erinnerung für alle. Im letzten Text ging es ja darum, dass der Josef als Sklave verkauft wurde und eigentlich ganz gut erwischt hatte im Haus eines hohen Beamten und er ist sehr schnell aufgestiegen. Nur das Problem war, dass die Frau dieses hohen Beamten Potiphar irgendwie innerlich unzufrieden war, auch mit ihrer Ehe und so, und ein Auge auf den Josef geworfen hatte. Und Josef sich aber standhaft weigert, weil er weiß, dass Ehebruch vor Gott nicht recht ist und die Frau ihn dann durch eine List dazu zwingen möchte. Und die Frau hat dann das Gewand in der Hand, nachdem Josef einfach Reis ausnimmt. Und die Frau benutzt das jetzt und sagt, er habe sie vergewaltigen wollen. Und daraufhin, jetzt in Vers 20, da nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren. Und er lag allda im Gefängnis. Aber der Herr war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, so dass er ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab und alles, was dort geschah, durch ihn geschehen musste. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef, und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Es war ja doppelt bitter für diesen Josef. Zuerst die falsche Anschuldigung und dann, dass er erlebt, die eigentlich schuld war, die geht leer aus, die beschuldigt ihn, und die Frau, die eigentlich jetzt bestraft werden müsste, sie ist frei und er kommt ins Gefängnis. Sie hat den Schein des Rechtes an sich. Und seine Flucht wird nun zum Mittel der Anklage. Das, was von ihm gut gemeint war und wo er wusste, das war Gottes Wille, die Sünde zu fliehen, und das wird jetzt das, wofür er angeklagt ist. Und das ist ja auch die Not in dieser Welt, dass es so ist, dass manchmal die Falschen bestraft werden, die Falschen verdächtigt werden und die Falschen im Gefängnis landen. Man hat das in Jahren in der Sowjetunion immer wieder gesehen. Leute, die eigentlich, wenn Kommunisten ehrlich waren, haben sie immer gesagt, die Christen, das sind ja wenigstens die, die noch ordentlich arbeiten, nicht stehlen und auch nicht saufen. Das sind die, die eigentlich die Sache noch ein wenigstens ein bisschen zusammenhalten, und gerade die hatte man ins Gefängnis geworfen. So ist es in dieser Welt manches Mal. Und Pfarrer Schäffbuch hat in den letzten Malen immer wieder auch die Linien zu Jesus gezogen, weil Josef so ein Vorläufer von Jesus ist, und bei ihm war es ja dasselbe. Er musste die gleiche Bitternis in seinem Leben erleben. Er wollte helfen und heilen, und es wurde ihm genauso negativ ausgelegt wie dem Josef. Wir schlagen einfach kurz mal auf, Matthäus 12, Vers 9 bis 14. Sie können ja den Finger hinten drin lassen, werden nicht allzu viel heute aufschlagen, aber kurz diese Stelle, wie Jesus das Gute negativ ausgelegt wird. Matthäus 12, Vers 9 bis 14. Wenn jemand so lieb wäre und das den Text geschwind lesen.
Er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mann, der hatte eine abgestorbene Hand. Und sie fragten ihn, ist es auch recht, am Sabbat zu heilen? Da damit die Klage gegen ihn erheben könnte. Aber er sagte zu ihnen, wer von euch würde sein einziges Schaf, wenn es ihm am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreifen und ihm daraus helfen? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat Gutes tun. Da sagte er zu dem Mann, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und sie wurde ihm wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten eine Beratung über ihn ab, wie sie ihn bringen könnten.
Ist doch schlimm in Vers 14. Sie halten eine Beratung, wie sie ihn umbringen können. Jesus meint es gut mit den Menschen. Er heilt diesen Mann mit der verdorrten Hand, mit der lahmen Hand, und es wird umgedreht und ihm zum Fallstrick gemacht. An der Geschichte von Josef merken wir, dass die konsequente Nachfolge Jesu immer wieder auch zu Nachteilen führen kann. Dass Christen nicht immer mit dem Nachfolgen in dieser Welt gut durchkommen. Das ist eine Sache, die nicht so leicht fällt, das zu akzeptieren. Und als ich das mal irgendwo in einer Runde sagte, habe ich sehr schnell von einem Widerspruch bekommen, das weiß ich noch gut. Er sagte, ja, aber die Christen werden doch gesegnet auch für das, dass sie ehrlich sind im Beruf und dass sie sich bemühen, als Christen zu leben. Ja, das stimmt schon auch, aber manches Mal muss man wirklich Nachteile in Kauf nehmen. Und man muss sich auch als Christ mal sagen lassen im Beruf, du bist zu ehrlich. Zu meinem Bruder haben sie das schon mal gesagt, du bist eigentlich zu ehrlich für diesen Job. Und das ist dann nicht leicht. Und doch, wir sehen auch hier in dieser Geschichte, dass Gott trotz all dem Schlimmen, das Josef passiert, ihn segnet. Da ist zunächst die Tatsache, dass Josef mit dem Leben davonkommt. Auf Ehebruch in diesem Milieu stand natürlich auch damals selbstverständlich die Todesstrafe. Und dass Potiphar ihn nicht hinrichten lässt, sondern ihn nur ins Gefängnis wirft, das ist schon einmal Gottes guter Weg mit Josef. Und dann ist es nicht irgendein schlimmes Gefängnis der damaligen Zeit, sondern vielleicht so eine Art Nobelgefängnis, in dem nämlich eben die sehr prominenten Gefangenen zusammen waren. Und dann heißt es ja, der Herr war mit ihm. Im Gefängnis, mitten in dem Schlimmen, was er erlebt, ist Gott doch mit ihm. Und er wird zu einem, ja, Vertrauensmann des Gefängnisaufsehers. Ein Ausleger sagte das ganz schön und ich habe mir es einfach aufgeschrieben. Er sagt, in Josefs Sturz waltete Gottes Fügung, in Josefs Niedrigkeit Gottes Segen. Es ist, als fände der Abrahams Segen erst in der Erniedrigung Raum zur schönsten Entfaltung. In all dem Schlimmen wird Josef gesegnet. Mir ist da wieder das Beispiel, das ich jetzt schon ein paar Mal genannt habe, von diesem Norweger eingefallen, der als junger Widerstandskämpfer gefangen genommen wurde und ins KZ geworfen wurde. Ich habe seinen Lebensbericht übersetzt und deshalb ist er vor wenigen Wochen auch einmal bei uns hier gewesen und es ist nochmal so ganz aktuell für mich geworden, wie er gesagt hat, in all den schlimmen Dingen, die wir uns gar nicht vorstellen können, wie fürchterlich das sein kann und dass Menschen das überhaupt überleben können, in all dem hat er doch noch Gottes gute Hand gesehen. Ich möchte einen ganz kurzen Abschnitt aus seinem Lebensbericht, ein Gebet, das er am Schluss, an den Schluss seines Lebensberichts stellt, vorlesen. Da schreibt er, mein Heiland, du weißt, dass es ein ständiges Auf und Ab war. Manchmal war ich weit weg von dir. Ich war stur und eigensinnig. Ja, ich zweifelte an dir, Jesus. Ich sagte und tat Dinge, die gegen deinen Willen waren. Ich verstand nicht, warum du all das Böse, all die Gewalt, den Terror, die Schmerzen und die Trauer zulassen konntest. Ich habe dir Vorwürfe gemacht. Ich dachte nicht daran, dass du über das alles auch Schmerzen und Trauer empfandest. Dass nicht du es warst, sondern die Menschen selbst, die das Ganze verbrochen haben. weil sie nichts mehr mit dir zu tun haben wollten. Und jetzt kommt's: Danke, Herr. Du hast mich in meiner Seelennot getröstet. Du sandest gerade in den Augenblicken deine Zeugen, Freunde und Brüder, als es mir am schlechtesten ging. Du hast mir Menschen geschickt, die sich um mich kümmerten, mir zu essen gaben, Kleider für mich besorgten und mir solche Arbeit vermittelten, die ich ertragen konnte. Im Gespräch kürzlich hat er das nochmal so genannt, es waren Engel. In Menschengestalt, aber Engel, die Gott ihm gesandt hatte, in all dem Schlimmen. So erleben es also auch heute Menschen, dass Gott trotzdem da ist. Und wir wollen jetzt das Kapitel 40 miteinander anschauen, diese berühmte Geschichte von den Träumen der beiden Männer, des Bäckers und des Mundschenks. Die meisten kennen es noch vielleicht aus der Zeit in der Kinderkirche oder Sonntagsschule, Religionsunterricht. 1. Mose 40. Und es begab sich danach, dass sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker versündigten an ihrem Herrn, dem König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, gegen den Obersten über den Schenken und gegen den Obersten über die Bäcker. Und ließ sie setzen in des Amtmanns Haus ins Gefängnis, wo Josef gefangen lag. Und der Amtmann gab ihnen Josef bei, dass er ihnen diente. Und sie saßen etliche Zeit im Gefängnis. Und es träumte ihnen beiden, dem Schenken und dem Bäcker des Königs von Ägypten, in einer Nacht, einem jeden ein eigener Traum. Und eines jeden Traum hatte seine Bedeutung. Als nun am Morgen Josef zu ihnen hineinkam und sah, dass sie traurig waren, fragte er sie und sprach: Warum seid ihr heute so traurig? Sie antworteten, es hat uns geträumt und wir haben niemand, der es uns auslege. Josef sprach: Auslegen gehört Gott zu, doch erzählt mir's. Da erzählte der oberste Schenk seinen Traum und sprach zu Josef: Mir hat geträumt, dass ein Weinstock vor mir wäre, der hatte drei Reben, und er grünte, wuchs und blühte, und seine Trauben wurden reif. Und ich hatte den Becher des Pharao in meiner Hand und nahm die Beeren und zerdrückte sie in den Becher und gab den Becher dem Pharao in die Hand. Josef sprach zu ihm: Das ist seine Deutung. Drei Reben sind drei Tage. Nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt setzen, dass du ihm den Becher in die Hand gebest, wie vormals, als du sein Schenk warst. Aber gedenke meiner, wenn dir's wohl geht, und tu Barmherzigkeit an mir, dass du dem Pharao von mir sagst und mich so aus diesem Hause bringst. Denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen worden. Und auch hier habe ich nichts getan, weswegen sie mich hätten ins Gefängnis setzen dürfen. Als der oberste Bäcker sah, dass die Deutung gut war, sprach er zu Josef: Mir hat auch geträumt, ich trüge drei Körbe mit feinem Backwerk auf meinem Haupt und im obersten Korbe allerlei Gebackenes für den Pharao. Und die Vögel fraßen aus dem Korbe auf meinem Haupt. Josef antwortete und sprach: Das ist seine Deutung. Drei Körbe sind drei Tage, und nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an den Galgen hängen, und die Vögel werden dein Fleisch von dir fressen. Und es geschah am dritten Tage, da beging der Pharao seinen Geburtstag, und er machte ein Festmahl für alle seine Großen und erhob das Haupt des obersten Schenken und das Haupt des obersten Bäckers unter seinen Großen und setzte den obersten Schenken wieder in sein Amt, dass er den Becher reiche in des Pharao Hand. Aber den obersten Bäcker ließ er aufhängen, wie ihnen Josef gedeutet hatte. Aber der oberste Schenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Da waren also zwei ganz prominente Gefangene mit Sonderbehandlung in diesem ägyptischen Gefängnis gefangen genommen. Ja, so Sondergefangene, das gibt's ja auch heute noch. Denken wir an den berühmten Fall Graf, der Vater der Steffi Graf, der sitzt auch nicht bloß in so einer ganz einfachen Zelle, nehme ich mal an. Zumindest hat er Mobiltelefon und alles, was man sonst noch braucht. Und offensichtlich soll scheint sogar der Gerichtsplan nach den Spielen der Tochter gestaltet werden. Es gibt immer wieder solche prominenten Gefangenen. Für Josef war es ein Glück, denn er wurde diesen prominenten Gefangenen als ihr Diener gegeben. Er durfte denen praktisch ja Handreichungen tun, denn ein ganz prominenter Gefangener zur damaligen Zeit konnte auch noch im Gefängnis nicht auf Diener verzichten. Das waren ja ganz wichtige Leute, dieser Mundschenk und der Bäcker. Denn das mit dem Essen war eine sehr sensible Angelegenheit. Nicht nur wegen des Geschmacks, dass der Pharao nur das Allerbeste bekam, sondern beim Essen lauerte immer eine Gefahr. Immer die Gefahr, dass irgendjemand den Pharao vergiften wollte. Und deshalb diese Leute, die mit ihrer Person dafür bürgten. Oft mussten die dann auch zuerst den ersten Schluck nehmen und das erste Stückchen essen, damit dem Pharao ganz klar war, da bürgt einer dafür mit seinem eigenen Leben, dass das alles in Ordnung ist. Vom römischen Kaiser Tiberius wird gesagt, dass er panische Angst hat. Es hat ihn, glaube ich, richtig gehend in den Wahnsinn getrieben. Angst davor, dass irgendjemand durch so eine Methode ihm das Leben nehmen könnte. Josef ist also Diener dieser privilegierten Gefangenen. Und dann dieser Traum, diese Träume. Zur selben Zeit ähnlich gelagert. Träume, die von Gott waren, dass Gott hier Träume ganz konkret benutzt, um Geschichte zu machen. Wir kennen schon die Träume von Josef, diese Träume, dass einmal um ihn sich seine Eltern und Geschwister wie Garben scharen werden und dann ihm huldigen und sich vor ihm verneigen. Ja, auch damals waren es sicher Träume, die Gott so gelenkt hatte. Und doch, es waren ein Stück weit auch eigensüchtige Träume des Josef. Zumindest das, dass er es dann den anderen so brühwarm unter die Nase gebunden hat. Ich bin der, dem ihr vor dem ihr euch verneigen sollt. Jetzt sind es andere Träume. Jetzt sind es Träume, die den Josef retten sollen. Gott benutzt ja sehr selten Träume so direkt. Die Forschung hat das nachgewiesen, dass jeder Mensch ja jede Nacht träumt. Nur die wenigsten Träume wissen wir, weil wir in den seltensten Fällen eben dann direkt im Traum aufwachen. Aber jede Nacht träumen wir und verarbeiten so Dinge in unserem Unterbewusstsein. Und manchmal erschrecken wir ja auch darüber, wenn wir einen Traum dann nachher wissen, was da an Ängsten, was da an Fantasien, was da an allen merkwürdigen Dingen zusammenkommt. Es ist nur sehr selten, wenn wir denken, 365 Tage im Jahr haben wir Träume. Und nur ganz, ganz selten in der Geschichte benutzt Gott Träume. Er kann es benutzen. Mir selbst ist es schon mal gegangen, dass Gott mir einen kleinen Wink gegeben hat durch so einen Traum. Aber es war nichts Bedeutendes. Es hätte auch anders gehen können. Aber in diesem Fall benutzt er es zur Rettung des Josef. In einem aussichtslos aussehenden Fall nimmt Gott auch manches Mal außergewöhnliche Mittel zur Hand. Und dann wird berichtet, dass diese beiden Männer traurig da sitzen, traurig über die Träume. Und das liegt daran, dass diese beiden Männer abgeschnitten sind von jeder Deutungsmöglichkeit. Damals war es natürlich üblich, dass Leute dieser Oberschicht es sich leisten konnten, wenn sie so einen Traum hatten, sofort zum Magier, zum Zauberer zu gehen und sich eine Traumdeutung geben zu lassen. Und nun sind sie hier im Gefängnis und diese Möglichkeit besteht nicht mehr. Und das beunruhigt sie. Sie können nicht mehr zum Magier gehen. Und wir sehen hier, was für ein Unterschied hier ist zwischen Josef und diesen beiden heidnischen ägyptischen Beamten. Das sind Menschen ohne Gott, diese beiden. Und die sind in schwierigen Lagen ganz auf sich selbst gestellt. Und sie sind verloren und sie sind traurig und frustriert. Aber auf der anderen Seite Josef, ein Mann Gottes, Einer, der sich in jeder Lage und in jedem Ort überall an seinen Gott wenden kann. Der nicht diesen Zwischenschritt eines Magiers braucht, sondern der direkt zu Gott gehen kann und ihn um Rat fragen kann. Da leuchtet in dieser Geschichte, in dem kleinen Satz, dass sie traurig waren, leuchtet dieser riesige Unterschied auf zwischen der heidnischen Welt und den Israeliten, die ihren Gott hatten. Einen Gott, der nicht an Menschen gebunden war, nur an die Priester. Ein Gott, der auch an jedem Ort gleichzeitig sein konnte. Und nun erfahren wir, dass Josef diese beiden Männer fragt. Und das ist ja interessant. Josef ist ihr Diener. Und er hätte als Diener sich sagen können, ich mache den Dienst nach Vorschrift. Ich muss das eben, ich bin dazu eingeteilt worden. Aber nein, Josef sieht auch hier eine Chance von Gott. Er sieht auch hier, dass Menschen da sind, die seine Hilfe brauchen. Ganz persönlich, im tieferen Sinn, nicht nur diese äußere Hilfe. Und wir sehen, was hier Josef macht, ist Seelsorge von unten her, von unten nach oben hinauf. Nicht eine Seelsorge von oben herab, einer, der es besser weiß, sondern einer, der ihr Diener ist und der ihnen dienen will. Und so ist ja auch Jesus. Jesus hat immer Seelsorge von unten her betrieben. Nicht als der Besserwissende, sondern als der aller Menschen Knecht und Diener wurde und der von unten her den Menschen helfen wollte und sie in ihren tiefsten Problemen und in ihren tiefsten Anliegen verstehen wollte und konnte. Und nun hat Josef die Chance zu helfen. Aber Josef sagt, Auslegen gehört Gott zu. Und darin sehen wir, dass er sagt, von mir aus kann ich das nicht. Ich habe nicht die Gabe der Auslegung. Aber Gott kann das. Ihm gehört es zu. Und weil ich sein Diener bin, letztlich eben der Diener Gottes und nicht der Diener von Menschen, deshalb kann ich von Gott das bekommen. Deshalb kann er auch ungewöhnliche Fähigkeiten erlangen. Mich hat es am vergangenen Donnerstag beim Gottesdienst an Himmelfahrt tief beeindruckt, wie dieser Missionar das Zeugnis im Gottesdienst gegeben hat. Der sagte, ich war in der Schule immer ein total unbegabter Mensch und ich sollte Sprachen lernen. Ich habe es gerade geschafft mit Englisch und dann wollte Gott mich in einem französischsprachigen Land haben. Dann musste ich noch Französisch lernen und die Sprache der Einheimischen. Und wie er bezeugt hat, mit den Aufgaben gibt Gott auch die Gaben. Es war nicht immer einfach, aber Gott hat mir die Gaben dazu gegeben. Das hat mich sehr tief beeindruckt. Und so war es auch bei Josef, dass Gott ihm die Gaben dazu gab. Aber Josef gibt Gott die Ehre. Und das ist das Entscheidende. Wenn Gott uns Gaben gibt, ist immer wieder die Gefahr, dass wir hochmütig werden und die Gaben für uns verbuchen. Zuerst bitten wir noch Gott, dass er es uns gibt. Und wenn wir es haben, bildet man sich was drauf ein und denkt, das ist vielleicht doch irgendwo in mir drin gesteckt. Nein, es ist eine Gabe von Gott und ihm gehört auch die Ehre. Gott möchte demütige Christen, die sehen, dass die Gaben von Gott kommen. Das alles gehört Gott zu. Und dann gibt er eine Auslegung. Wir so im Nachhinein denken da manches Mal eigentlich doch ganz einsichtig und schlicht, gerade wenn man die beiden vergleicht, das eine so positiv und das andere negativ, nichts Besonderes, keine gerade spektakuläre Auslegung. Die später, als er die Träume des Pharao deutete, die waren vielleicht schon noch um einiges komplizierter. Gottes Gaben sind ja oft gar nicht so spektakulär. Und doch mit Astrologie hätte man hier nichts ausrichten können, auch nicht mit moderner Psychotherapie. Nein, das war von Gott gegeben und konnte auch nur durch Gottes Geist entschlüsselt werden. Und dann wird berichtet, dass er also den Traum dieses Mundschenken deutet, aber Josef fügt hier nun etwas an. Und das ist da eine wichtige Sache. In Vers 14 und 15, wenn Sie vielleicht noch mal reinschauen, Nachdem er diese Auslegung gegeben hat, macht Josef weiter. Gedenke meiner, wenn dir's wohl geht, und tu Barmherzigkeit an mir, dass du dem Pharao von mir sagst und mich so aus diesem Hause bringst. Denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen worden, und auch hier habe ich nichts getan, weswegen sie mich hätten ins Gefängnis setzen dürfen. Josef merkt, dass das mit den Träumen und dem allem nicht von ungefähr ist, dass hier Gott am Werk ist und dass hier Gott etwas mit Josef vorhat. Dass die beiden Beamten auch ins Gefängnis kamen, das war nicht eine Willkür des Pharao, sondern Gottes Eingreifen. Und nun denkt Josef, jetzt hat er die Chance. Und jetzt möchte er die Chance ergreifen. Und er bittet den Mundschenk so eindrücklich, denk doch an mich, wenn du wieder rauskommst. Und alles das Schwere kommt noch einmal so richtig in ihm hoch. Es wird nur angedeutet, aus Pietät wird Josef das nicht so genau gesagt haben. Er sagt ja da, aus dem Lande der Hebräer bin ich heimlich gestohlen worden. Und was steckt dahinter? Verkauft als Sklave von den eigenen Brüdern und dann für tot erklärt. Und was steckt hinter dem anderen Satz? Und auch hier habe ich nichts getan, weswegen sie mich hätten ins Gefängnis setzen dürfen. Diese Ungerechtigkeit, all das kommt in Josef hoch und er klagt es diesem Mundschenk. Diese Hinterhältigkeit der Frau des Potiphar. Es ist ganz verständlich, dass Josef hier so reagiert. Und trotzdem denke ich, ich weiß nicht, ob ich da ganz richtig liege, aber ich denke, dass Josef hier nicht ganz so handelt, wie Gott es will. Aus drei Gründen. Er möchte selbst hier sein Schicksal ein Stück weit in die Hand nehmen. Er wartet nicht darauf, dass Gott den Mundschenk daran erinnert. Obwohl er es ja gerade erlebt hat, dass Gott durch ganz ungewöhnliche Dinge handeln kann, durch so einen Traum, dass er selbst das benutzen kann. Er fügt etwas hinzu, was ihm nicht direkt von Gott gegeben ist. Eben sein persönlicher Wunsch, der menschlich ganz verständlich ist. Und doch ist es eben nicht Gottes Reden. Und das Zweite, er beteuert seine eigene Unschuld. Und möchte selbst sich irgendwo verteidigen. Und da ist mir eingefallen, dieses Wort, Gott ist unser Richter. Und dass Gott die Sache des Gerechten führt. Dieses Stille halten und das Warten auf Gottes Eingreifen, das hat Josef noch nicht ganz gelernt. Und das Dritte, dass Josef hier ein Stück weit die Hoffnung auf einen Menschen setzt. Nämlich auf diesen Mundschenk. Und in der Auslegung stand ein guter Satz. Eine Hoffnung, die sich an Menschen hängt, wird immer enttäuscht werden. Nicht, dass wir hier den Josef verurteilen können. Aber es ist doch ein deutlicher Unterschied auch zu Jesus zu merken. Jesus hat eigentlich nie sich selbst verteidigt. Jesus hat immer gewartet, dass der Vater ihm beisteht. Er hat schon Rede und Antwort gestanden, auch im Verhör, aber nie von sich aus die Initiative ergriffen. Da sehen wir eben, dass Josef nur ein Vorläufer von Jesus war und dass er ein Mensch war mit menschlichen Gedanken und menschlichen Empfindungen und dass Jesus eben doch der ganz andere war. Vers 16, dann bis 19, der Bäcker. Sein Verhalten ist natürlich typisch. Als er hört, dass beim anderen Gutes heraussprach aus dem Traum, traut er sich seinen eigenen Traum auch zu sagen. Es war ja dieses Scheu da, ist es ein Traum, der etwas Schlechtes verheißt? Aber er traut sich und erwartet natürlich auch was Gutes. So sind wir Menschen ja immer. Wir wollen eigentlich gerne Gutes hören. Und wir wollen gern wissen, dass es uns in Zukunft gut geht. Aber Gott darf man eben nicht so missverstehen. als sei seine Aufgabe, unsere Wünsche zu erfüllen. Und wir merken ja dann, dass diese beiden sehr, sehr unterschiedlich behandelt werden. Und da steht ja nicht nur der Pharao dahinter, sondern Gott selbst. Und wir können keine Antwort darauf geben, warum der Mundschenk wieder eingesetzt wird in sein Amt, warum der Mundschenk in positivem Sinn erhöht wird und dieser andere, der Bäcker, in dem negativen Sinn erhöht wird, dass er oben am Galgen hängt. Es gibt keine Antwort. Wir müssen uns vor Gottes Ratschluss immer wieder beugen. Als Pfarrer kommt man ja zu manchen Menschen und man merkt, dass es gibt sehr, sehr unterschiedliche Lebensschicksale. Es gibt Menschen, die haben ihre 70, 80, 90 Jahre es wirklich schön gehabt. Sie sind auch durch den Krieg verhältnismäßig gut durchgekommen. Sie waren nie ernsthaft krank, keine materiellen Sorgen, nette, glückliche Familie. Es gibt Menschen, wirklich, denen ist es gut gegangen. Und dann gibt es sicher mehr Menschen, bei denen hat es von Anfang an irgendwie, ist es schwer gewesen. In einer schwierigen Familie aufgewachsen oder dass sie von früh an schon krank wurden oder Waisen wurden, die immer wieder in Krankenhäusern landeten, die schwere Schicksalsschläge auch in der Familie einstecken mussten. Also da gibt es sehr unterschiedliche Lebensschicksale. Nicht, dass der eine dann unbedingt glücklicher sein müsste wie der andere, aber doch, es ist sehr unterschiedlich und wir können das menschlich nicht erklären. So wie das eben bei diesen beiden auch so unterschiedlich ausgefallen ist. Und dann noch zum Schluss, wie es da heißt, aber der oberste Schenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Wie ist das auch wieder typisch menschlich, wenn es einem gut geht, dann vergisst man vieles. Wenn es einem gut geht, dann stürzt man sich ins volle Leben. Dieser Mundschenk hatte eine verantwortliche Aufgabe und musste sicher viel Dienst tun beim Pharao, ständig um ihn herum sein. Und er hat es vergessen, wer ihm geholfen hatte. Aber was für eine Tragik liegt auch in dieser Bemerkung. Denn Josef hatte gehofft. Die ersten Tage hatte er gehofft, dass bald einer kommen würde und sagen, du bist frei. Und er hatte diese Hoffnung sicher eine Zeit lang, einige Wochen, und nichts rührte sich. Und seine Hoffnung wurde schwer enttäuscht. Und dann denke ich, ist Josef verzweifelt. Denn er hat doch erlebt, wie Gott ihn geführt hatte, wie er ihn in dieses Haus des Potiphar schickte, wo er so erfolgreich war, wie er dann auch im Gefängnis diese guten Dinge erlebte, dass diese beiden einflussreichen Männer ihm zugeteilt wurden, dass er diese Deutungsgabe bekam. Das sind ja alle Sachen, wo er handgreiflich Gottes Eingreifen gespürt hat. Und jetzt fragt er sich, warum musste Gott dann kurz vor dem Ziel abbrechen? Warum ging es nicht weiter? Und das ist ja auch so menschlich. Wir denken immer, Gott müsste mit seinem Handeln gerade gehen. So wie es ein Stück weit vorhersagbar ist. Aber Gott möchte den Josef hier nun eine weitere Lektion in seinem Leben lernen lassen. Dass er nun nicht mehr sich auf Menschen verlässt und sich an Menschen klammert, sondern dass er seine Hoffnung allein auf Gott setzt. Und dass er merkt, Gottes Rettungsplan ist nicht menschlich einsichtig, nicht vorhersehbar. Und dass er vertraut, dass aber Gottes Rettungsplan gut führt. Gott führt auch auf krummen Linien gerade. Das beweist sich auch wieder bei Josef, in dieser Geschichte des Josef. Wir sehen bei Josef viel menschliche Bosheit, dass ihm viel von Menschen angetan wird. Aber Gott gebraucht diese menschlichen Bosheiten zu seinen geheimnisvollen, verschlungenen Wegen, die aber immer auch gute Wege sind. Josef kann ja ziemlich am Ende seines Lebens dann in Kapitel 50, Vers 20 dieses berühmte Wort sagen: Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. So war es bei der Frau des Potiphar, so war es bei den Brüdern. Im Nachhinein hat er das erkannt, dass Gott einen guten Weg mit ihm ging. Und das, was in diesem Satz drin steckt, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, weist wieder auf Jesus Christus hin. Da haben sie Menschen auch bitterböse machen wollen. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt, ungerechterweise verspottet wurde er, verschmäht, verraten mit einem Kuss. Menschen wollten es wirklich bitterböse mit ihm machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Das ist ja das Allergrößte, dass Gott aus dem Schlimmen dieses Kreuzes, aus dem einem der schlimmsten Justizmorde der Weltgeschichte, das macht, dass er da die ganze Welt mit sich selbst versöhnt. Alle, die an ihn glauben. So macht es Gott, dass er aus dem Bösen Gutes macht. Das sehen wir schon in der Geschichte des Josef. Das sehen wir bei Jesus. Und das dürfen wir, wenn Gott uns die Gnade schenkt, immer wieder auch in unserem eigenen Leben erfahren. Amen.